Überspitzt formuliert könnte man sagen, wir haben alle Krebs, also wir haben alle entartete Zellen. Im Regelfall sollte es so sein, dass das Immunsystem in der Lage ist, das auch wieder zu regulieren.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Donnerstag ist Health Nerds Zeit. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ein wirklich großes Thema heute vor der Brust, über das wir sprechen wollen. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, mein Lieber, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Ja, wir haben gerade schon gesprochen. Das Thema ist so groß, dass wir das unmöglich in einer Folge alles besprechen können. Aber wir wollen zumindest mal anfangen. Denn Krebs, das große Thema Krebs, ist eins, das uns hier bei den Health Nerds natürlich auch beschäftigt und begleitet. Wir machen diesen Podcast jetzt seit gut 3,5, fast 4 Jahren und haben noch keine spezifische Krebsfolge gemacht, weil wir auch natürlich Respekt davor haben. Und weil wir auch nicht den Eindruck erwecken wollen, dass es vielleicht alternative Möglichkeiten gibt, die eine echte Alternative sind zu den klassischen Therapien, die momentan weltweit eingesetzt werden. Aber, und das muss man schon sagen, die Wissenschaft ist rasend schnell in der Entwicklung. Gerade in den letzten 3, 4, 5, 6 Jahren, so ist unser Eindruck, ist wahnsinnig viel entstanden, viel geforscht worden und vor allem viele Ergebnisse auch präsentiert worden, die Hoffnung machen. Und deswegen wollen wir in dieser Folge 2 Dinge tun. Zum einen wollen wir mal darüber sprechen, was ist Krebs eigentlich genau? Wie entsteht er? Was hat er für einen vielleicht auch evolutionären Ursprung oder auch Hintergrund oder Sinn? Gibt es so etwas überhaupt? Also hat Krebs Vorteile in der Evolution uns Menschen, uns Lebewesen gebracht oder eben nicht? Und wir wollen aber auch nach vorne schauen und uns aktuelle Forschungsergebnisse angucken, Therapien anschauen, die gerade in der Erforschung sind, die vielleicht in absehbarer Zeit tatsächlich einen echten Durchbruch beim Thema Krebs bringen können. Da gibt es ein paar gute Ansätze, da gibt es ein paar sehr vielversprechende wissenschaftliche Arbeiten und da wollen wir heute zumindest mal einen Blick drauf werfen, um das Thema Krebs hier bei den Health Nerds ja auch mit euch mal zu besprechen. Denn natürlich auch das müssen wir ganz klar sagen, Matthias, in unserer Community, auch bei dir in Hamburg in deiner Praxis, gibt es viele, viele Menschen, die sich melden, die selbst vom Krebs betroffen sind oder jemanden in der Familie haben. Da kommen immer wieder Nachfragen natürlich, was kann ich bei dieser Krebsart vielleicht tun? Habt ihr einen Tipp? Was kann ich präventiv tun? Und wir wollen heute hier mal einen ersten Flock reinrammen und sagen, okay, das große Thema Krebs, vor dem wir wirklich Respekt haben, wir gehen das heute hier in dieser ersten Folge gemeinsam an. Lass uns doch mal direkt ganz simpel starten. Was ist Krebs? Jeder kennt diesen Begriff, jeder weiß, irgendwie wuchert da etwas in meinem Körper. Was ist Krebs? Wie definiert die Wissenschaft dieses Wort?
Vielleicht zum Einstieg, Krebs dann wirklich als Diagnose oder übergeordnete Diagnose. Man nennt es dann auch fachmännisch gerne maligne Neoplasie, also maligne, bösartig und Neoneuplasie, Wachstum letztendlich oder ein Anhäufung von Zellen. Und worum geht es als Krankheitskomplex? Erstmal um unkontrollierten Wachstum und Ausbreitung sogenannter abnormer Zellen im Körper und dementsprechend in unterschiedlichen Körperregionen. Und wie jeder weiß, ist Krebs nicht gleich Krebs, sondern sehr unterschiedlich, auch dort, wo er auftritt und auch im Krebs dann selbst, wo er auftritt, gibt es Unterschiede. Und da, glaube ich, steckt auch ganz viel der neueren Forschung eben auch drin, diese individuellen Komponenten quasi auch mit abzudecken. Bedeutet vom Grundprinzip, dass eine Zelle entartet und dann irgendwie vor sich hin wuchert und sich vergrößert, das ist eigentlich einer der Grundmechanismen und der begründet sich natürlich auch auf verschiedenen Mechanismen im Körper. Da gehört auf jeden Fall die genetische Komponente mit dazu. Das heißt, gibt es zum einen bestimmte Gene, die davon betroffen sein können, die auch familiär mit vererbt werden können und damit eine Rolle spielen können, dass ein Krebsrisiko steigt. Hier nochmal zu erwähnen, ein Krebsrisiko. Das Vorhandensein heißt nicht zu 100%, nicht in allen Fällen zu 100%, dass auch Krebs entsteht. Und die andere Komponente ist definitiv in unserem Umfeld, in unserer Umwelt zu finden und dementsprechend auch in unserem Lebensstil. Und diese Kombination und dieser Mismatch ist eigentlich der entscheidende Punkt, dass letztendlich eine Krebserkrankung entstehen kann.
Wir haben uns natürlich im Vorfeld intensiv auch darüber unterhalten, Matthias, wie wir das Thema angehen. Und da hast du etwas gesagt, was sehr augenöffnend empfunden habe. Im Grunde hast du gesagt, jeder von uns hat Krebs in seinem Körper. Also permanent entarten Zellen in unserem Organismus. In den meisten Fällen bei ja gesunden Menschen schafft das Immunsystem das aber einzudämmen oder diese entarteten Zellen zu bekämpfen. Mhm. Da, wo es nicht gelingt, entsteht Krebs.
So könnte man es sagen. Der Grundmechanismus der Zellentartung und dem Aufspüren dieser Zellen und dem Abbau dieser Zellen, da spielt unser Immunsystem eine wichtige Rolle. Das ist etwas, was ja letztendlich genetisch programmiert ist und Teil ist, was uns im Laufe der Evolution auch begleitet hat. Die besten Beispiele, die man dafür nennen kann, die Begriffe hat man vielleicht schon mal gehört, sind, wenn wir über Onkogene sprechen, also Gene, die genau für diese Entartung sorgen, und über Tumorsuppressor-Gene sprechen. Und Gene heißt letztendlich, es ist bei uns gespeichert. Und hier haben wir ein sensibles Gleichgewicht zwischen Aufbau, Entartung und auch wieder Abbau. Und natürlich auch die Rolle des Immunsystems, das verantwortlich ist, diese Zellen zu erkennen und dann mit bestimmten Immunzellen, natürliche Killerzellen beispielsweise oder zytotoxische T-Zellen mit zu erwähnen, die dann dafür geeignet und gemacht sind, diese zu erkennen und zu vernichten auch wieder. Mhm. Und dieses Phänomen, dass also wir haben alle Krebs, ich habe eben gerade gesagt, Krebs wäre definitionsgemäß wirklich die Entartung und die Entstehung eines Tumors. Tumor heißt noch lange nicht, dass es bösartig ist. Tumor heißt erstmal nur übersetzt die Schwellung. Und wir haben eine Gewebsanbuchung. Die Frage ist herauszufinden, ist es eine Krebszelle, die also völlig entartet und sich immer weiter vermehren möchte und sich vermehrt. Das Grundprinzip der Entartung, des Aufspüren, des Abbaus, das findet immer statt. Überspitzt formuliert könnte man sagen, wir haben alle Krebs, also wir haben alle entartete Zellen. Im Regelfall sollte es so sein, dass das Immunsystem in der Lage ist, das auch wieder zu regulieren.
Nun schauen wir hier bei Artgerecht natürlich auch immer auf die evolutionäre Komponente. Gibt es in der Evolution von uns Menschen irgendeinen Vorteil, dass wir vor allem jetzt aktuell so viele Menschen, also so massiv mit so vielen Krebsarten konfrontiert werden?
Also Vorteil nicht, aber wenn wir eine evolutionäre Perspektive einnehmen, den Gedanken mitnehmen, dass unser Körper eigentlich sehr wohl in der Lage dazu ist, unsere Zellen in der Lage sind, wenn notwendig auch mal zu entarten und dann auch wieder eingefangen zu werden, ist das der evolutionär entwickelte physiologische Prozess mit immer wenn Gene in Verbindung stehen, also wenn es Hardware gibt, dann muss das im Laufe der Evolution immer vorgekommen sein, sonst gäbe es diese nicht. Mhm. Und wir erkennen eher, wenn wir auf die evolutionäre Perspektive schauen, den sogenannten Mismatch, also ein Missverhältnis zwischen dem, wie es funktioniert und vor allen Dingen, wie unsere Umweltsituation ist. Und die hat sich massiv verändert. Das können wir bei ganz vielen Erkrankungen natürlich mitsehen. Krebs ist eine entscheidende Rolle und es bezieht sich wie so oft auf Risikofaktoren, die eine Rolle dabei spielen können. Und wir können in alle Lebensbereiche reingehen, die sicherlich einen Faktor bilden. Es gibt manche Risikofaktoren, die deutlich besser untersucht sind. Also wenn wir über Rauchen sprechen oder übermäßigen Alkoholkonsum oder unkontrollierte UV-Einstrahlung, ich betone das nochmal, unkontrollierte UV-Einstrahlung, sprich, dass wir gerade, wenn wir über Hautkrebs sprechen, und ich nehme mal dieses Beispiel raus, weil es schön und wichtig ist. Wir sind natürlich, es ist notwendig für uns, dass wir Sonneneinstrahlung bekommen. Wir reden so oft darüber, dass wir es für die Produktion unter anderem von Vitamin D3 brauchen. Und das Problem, was wir heute haben, ist nicht, dass wir zu wenig Sonne haben, sondern zu intensive Sonneneinstrahlung zu kurz im Jahr. Sprich, wir halten uns den ganzen Tag drinnen auf und zwei Wochen im Jahr fahren wir in eine Region, die wir nicht gewohnt sind, legen uns rein und weil wir schnell braun werden wollen, cremen wir uns im besten Falle auch nicht ein. Und hier haben wir das Problem, ich weiß, Daniel hat es auch schon mehrfach erwähnt, quasi auch mit der Sonneneinstrahlung seinen Körper darauf zu trainieren, in der Frühjahrssonne eben auch mit zu beginnen, wo der Sonnenstand auch noch ein anderer ist, wo die Sonnenintensität vielleicht oder die Strahlenintensität auch nicht so hoch ist. Das heißt nicht, dass ich empfehlen würde, allen ungeschützt rauszugehen, aber es geht hier auch, wie so oft, um eine Art Gewebstraining. Und diese Form der, und an diesem Beispiel erklärt, diesen Mismatch, den wir haben, eigentlich sind wir für draußen gemacht, logischerweise, aber unsere Haut eben nicht daran gewöhnt, sondern wir schützen uns eher, indem wir drin sind und eben wenig UV-Strahlung abbekommen. Mhm. Und da sehen wir einfach in unserem im Lebensstil an sich, und das ist eben nicht wie beim Rauchen und Alkoholkonsum und auch Ernährungskomponenten, die eine Rolle dabei spielen, psychoemotionale Stresskomponenten, chronischer Stress, die definitiv eine Rolle dabei spielen können, die nicht unmittelbar teilweise zu Krebs führen. bei Rauchen und auch chronischem Alkoholkonsum oder übermäßigem Alkoholkonsum ist das doch nochmal etwas anderes. Also das ist die Datenlage schon anders, dass man sagt, da gibt es enge Zusammenhänge. Und vielleicht da als kurzen Zwischeneinschub, bei Rauchen und Lungenkrebs wird dann gerne das Beispiel verwendet, dass man sagt, ja, aber ich kann doch rauchen. Und nicht jeder bekommt Lungenkrebs, das ist richtig. Es ist ein abhängiger Risikofaktor, aber die Datenlage ist schon sehr eindeutig, dass eine Verbindung besteht. Ich kann jetzt nicht die Einzelfallbeispiele nehmen, wie hier in Hamburg immer gern zitiert unseren Helmut Schmidt, der so viel geraucht hat und nie Lungenkrebs bekommen hat. Ja, dafür hat er eben sehr viele arterielle Gefäßverschlüsse gehabt. Und es ist bei ihm nicht zum Thema Krebs geworden, aber definitiv auf Lungenkapazität und ähnlichem wird es durchaus Einfluss gehabt haben. Das heißt nicht unumstößlich, dass es zu Krebs führt, aber es ist auch ein vermeidbarer Risikofaktor.
Das heißt, man erhöht die Wahrscheinlichkeit einfach signifikant, wenn man zum Beispiel übermäßig raucht oder eben auch Alkohol oder andere Dinge konsumiert.
Genau, und wir nehmen die beiden Komponenten zusammen. Wir nehmen die genetische Komponente, die vielleicht vererbte Komponente, einen Bausatz, eine Grundlage und dann Risikofaktoren im Laufe des Lebens mit dazu, die dann durchaus zu bestimmten Krebserkrankungen führen können. Und wie tun diese Stoffe, darum geht es ja letztendlich nicht das Rauchen an sich, sondern die Inhaltsstoffe, die krebserregenden Stoffe. Wir haben mal auch über Zuckerersatzstoffe gesprochen, du erinnerst dich, wo wir auch das Thema, sorgt das jetzt für Krebs? Also es ist ein Faktor und wenn, dann müsste es deutlich höher dosiert sein. Hier auch beim Rauchen, auch beim Alkohol. Auch Alkohol ist ein Zellgift, ein Nervengift. Im Übermaß konsumiert und regelmäßig konsumiert, sorgt es durchaus für Probleme und eben auch die Entstehung von Krebs. Warum? Weil dann letztendlich bestimmte, und das ist einer der grundlegenden zellulären Zusammenhänge, also nicht, dass diese Onkogene quasi einfach mal aktiv werden, sondern häufig eben das Thema der Genmutation in Verbindung steht. Das haben wir zum Beispiel auch beim Thema der UV-Strahlung. Sehr energiereiche Energie, ne? Sie ist 8,5 Minuten alt, kommt sie von der Sonne hierher. Sehr viel Energie, energiegeladen, je nachdem in welcher Jahreszeit, wo gerade die Erde in der Rotation um die Sonne steht, ist es aufgrund des Neigungswinkels der Erdachse eben mit einer höheren Intensität, wo sie auftrifft, am Äquator sowieso immer höher. Und dementsprechend bekomme ich viel UV-Strahlung ab. Und das ist ein Reiz. Und dieser Reiz und diese Irritation sorgt letztendlich dafür, dass unter anderem Gene dann in Zellkernen mutieren können. Und dafür reicht ja rein theoretisch schon eine einzelne aus. Bedeutet, diese entartet und entscheidet sich dann dafür, okay, ich vermehre mich mal wild umher mehr. Und das Problem, was damit natürlich in Verbindung steht, ist, dass die Zelle selbst entartet, aber natürlich auch nicht die Funktion erfüllt. Also es ist nicht so, wenn ich einen Krebs im Brustgewebe habe, in der Lunge habe, dass man mit Lungenkrebsgewebe jetzt letztendlich besser oder tiefer atmen könnte. Also sie haben natürlich keine Funktion für das eigentliche Organ oder das eigentliche Gewebe.
Mhm. Also nur, dass ich es nochmal richtig verstehe. In unserem Körper entarten ständig Zellen. In den meisten Fällen kann das Immunsystem das regulieren und im Griff behalten. Es gibt aber sowohl genetische Komponenten, die wir also wirklich in unseren Genen vererbt bekommen haben, als eben auch externe Einflüsse, also Dinge, die ich zu mir nehme, bewusst oder unbewusst. Also das können Rauchen oder Alkohol sein, das kann übermäßiger Zuckerkonsum sein, das können aber natürlich auch Umweltgifte sein, die ich vielleicht einatme, weil ich in einer großen Stadt lebe. Das kann Mikroplastik sein, das kann verunreinigtes Wasser sein. Also Dinge, mit denen mein Körper irgendwie, warum auch immer, in Kontakt kommt. Ist das, und daran jetzt meine Frage anschließend, auch der Grund, warum wir in der Tierwelt, und ich spreche nicht von der Haustierwelt, weil da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei unseren Haustieren, Hunde, Katzen, die leiden im Grunde an den gleichen Krankheiten wie wir Menschen. Aber in der wirklichen Tierwelt, in der Savanne, im Wald bei den Tieren, da ist Krebs natürlich etwas nicht so verbreitetes. Hängt es damit zusammen oder wie ist das zu erklären? Das
ist ganz spannend, nicht so verbreitet, aber nimmt aber auch interessanterweise bei Tieren, also wildlebende Tiere, auch in unseren Regionen, in Waldregionen und ähnlichem, durchaus auch zu. Wo wir eher wieder nicht die genetische Komponente im Vordergrund haben, sondern Umweltfaktoren, die durchaus eine Rolle spielen. Du hast eben so ein paar Toxine und ähnliches benannt. Wir können natürlich bei Menschen auch nicht uninteressant Virusinfektionen uns mit anschauen. Humanes Papillomavirus beispielsweise, HPV, Epstein-Barr-Virus, EBV, wo wir auch Verbindungen zu Und genau das, was dann eben passiert, das Virus dringt in die Zellen ein, verändert das genetische Material, sorgt letztendlich dafür, dass etwas entarten kann. Und dann haben wir Assoziationen zu bestimmten Krankheitsbildern, wo das durchaus in Verbindung stehen kann. Aber ja, wenn man das insgesamt betrachtet, ist diese Häufung und auch das Antreffen von Krebserkrankungen. Wir haben ja eine Vielzahl von Krebserkrankungen. Also wir könnten das in jedem Gewebe finden. Und nochmal, der Krebs auch in einem bestimmten Gewebe kann sich wieder unterscheiden. Und wenn wir so die häufigsten nehmen, ne, also Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Magenkrebs, Leberkrebs, nur mal so als Zahlen aufgeführt, welche Millionen Fälle pro Jahr mit dazukommen. Also schätzungsweise bei Brustkrebs beispielsweise über schätzungsweise 2,3 Millionen neue Fälle weltweit. Darmkrebs beispielsweise, das sind Zahlen aus 2020 weltweit von 1,9 Millionen neuen Fällen, die aufgetreten sind. Prostatakrebs 1,4 Millionen neue Fälle, Magenkrebs 1,1 Millionen neue Fälle, Leberkrebs schätzungsweise knapp an die 1.900.000 neue Fälle, die mit dazugekommen sind. Und auch hier bei Leber, auch wieder mit Hepatitis-Vireninfektionen, Hepatitis B oder Hepatitis C, auch hier haben wir natürlich auch auslösende Faktoren und es betrifft einfach extrem viele. Und dass die Zahlen dann auch noch immer weiter steigen, gibt es natürlich auch Theorien, dass man sagt, wir erkennen sie viel früher und vielleicht sind unsere diagnostischen Mittel besser geworden oder das ist sicherlich eine kleine Komponente. Aber diese Zunahme und dass wir es eben so in der Natur nicht finden. Und wenn wir da auf Naturvölker schauen, anthropologisch uns überlegen, war das schon immer so? Mhm. Also wenn wir immer steigende Zahlen haben, war es definitiv nicht immer so und wir haben auch nicht irgendeine U-Kurve, dass wir gerade im Anstieg sind und das jetzt wieder irgendwie abfällt, sondern wir haben weiterhin den Anstieg. Und das erklärt, wenn wir diese evolutionäre Perspektive einnehmen, erklärt, okay, wir haben einen Bauplan und eine Grundsituation und eine Umweltsituation, die deutlich unterschiedlich ist. Und wir nehmen immer weitere Faktoren mit dazu, die eine wichtige Rolle dabei spielen. Und natürlich gibt es Krebs auch bei Naturvölkern. Aber dann sprechen wir eher über sowas wie Alterskrebs, also irgendeine Form der Entartung, die kann auch vielleicht maligne sein, aber zumindest nicht so, auch in dieser extremen Form, die wir häufig dann ja auch im Verlauf der Krebserkrankung sehen, dass auch, also Symptome, die auftreten, Beschwerden, die in einer bestimmten Region auftreten und dann einen sehr schnellen Verlauf und Entartungsprozess. Und vor allen Dingen in dieser Häufung findet man definitiv so nicht in Naturvölkern und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht im Laufe der Evolution.
Das heißt, es gibt, damit ich es richtig verstehe, Matthias, es gibt Stoffe, die unseren Körper quasi triggern oder die eben diese Entartungen, diese Mutationen auslösen können. Und es ist natürlich schon so, dass wir im Grunde von morgens bis abends rund um die Uhr mit so vielen verschiedenen Triggerstoffen in Berührung kommen, dass dadurch auch zu erklären ist, warum wir Menschen immer mehr daran erkranken. Also dass einfach unsere Umwelt uns immer mehr bombardiert, um es mal hart zu sagen, mit keine Ahnung, Weichspüler, mit Mikroplastik, mit Aluminium, hast du schon genannt, mhm. Asbest, kleine Mikropartikel in der Luft, was weiß ich, Dieselverbrennungsrückstände im Feinstaub und so weiter und so fort. Die Liste, glaube ich, der krebserregenden Stoffe ist gigantisch groß. Mhm. Und wenn wir morgens aufstehen und abends ins Bett gehen und jemand würde mal wirklich Buch führen, mit welchen Stoffen wir im Laufe eines Tages alles in Berührung kommen, das ist wahrscheinlich sehr erschreckend, oder?
Durchaus, sollte aber jetzt auch nicht dazu führen, dass man sagt, okay, es ist dann nur dieser eine Stoff. Also mir ist immer wichtig, auch wenn ich mit Patienten, die ich während der Therapie davor oder also auch mit präventiven Gedanken habe ich auch einige, die sich der Thematik auch annehmen, die vielleicht auch aus sich heraus eher gar keine, nicht das Interesse haben, ich will gesund alt werden als Hauptziel, sondern ich will auf jeden Fall keinen Krebs bekommen. Oder eben auch im Laufe der Therapie, was sollte man tun, was kann man tun? Wir werden, glaube ich, noch dazu sprechen. Ansonsten werden wir es in einer anderen Episode auf jeden Fall auch nochmal mit aufgreifen. Was ich sagen will, ist aber, dass es keinen Sinn macht, jetzt nur einzelne Stoffe für sich alleine zu verteufeln, sondern wir müssen es in einer Kette und in einem Lebensverlauf einfach betrachten. Und es ist ähnlich wie mit den deutlichen übergeordneten, ich nenne sie mal übergeordnete Risikofaktoren, auch wenn sie abhängig sind, aber Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung, gerade im Kontext, wenn wir eine faserstoffarme Ernährung uns anschauen und die Zusammenhänge zu Darmkrebsentstehung, ja, Veränderung im pH-Wert des Darms chronisch anhaltend, kann es durchaus ein Thema werden. Körperliche Inaktivität. Also wir können es auch, und ständige oder entweder ständiger zu hohe UV-Einstrahlung oder zu intensive an zu wenig Fällen und die Haut ist dafür nicht trainiert. Und deswegen würde ich es auch nochmal umdrehen. Es sind präventive Maßnahmen, auf die man achten kann. Und natürlich kann ich eine Vielzahl der krebserregenden Substanzen, die es dann auf Listen gibt, versuchen zu vermeiden. An manchen Stellen kommen wir nicht dran vorbei. Also ich hatte es mit dem Tierreich eben erwähnt. Und wenn dann Nanopartikel, Plastikpartikel oder ähnliches auch nachweisbar sind und sie sind überall nachweisbar und das vielleicht ein Faktor sein könnte, dass eine Zelle entartet, dass also Onkogene aktiv werden oder durch einen bestimmten anderen Mechanismus die Zellen anfangen zu mutieren und dann entarten und gleichzeitig ein Immunsystem mit dazukommt, das nicht in der Lage ist, dem auch adäquat zu begegnen. Da können wir gerne gleich auch nochmal drauf eingehen. Dann habe ich eine Verkettung und dann gehören die Sachen mit dazu und ich würde sie präventiv oder auch begleitend in der Therapie mit einbauen, auch sie zu reduzieren. Aber nicht, dass man anfängt und sagt, okay, das ist der eine Stoff und das war der Grund dafür und damit ist es gegeben. Nein, es ist schon die Verkettung von definitiv mehreren Mechanismen, die hier eine wichtige Rolle spielen.
Okay. So, also ich habe eingangs schon gesagt, das Thema ist so gewaltig und so groß, dass wir unmöglich alles dazu in einer Podcast-Folge besprechen können. Wir wollen deswegen heute den Fokus ein bisschen darauf legen, was gibt es für Therapiemöglichkeiten, die sich am wissenschaftlichen Horizont abzeichnen? Gibt es wirklich irgendwann den Durchbruch, dass man sagen kann, Krebs ist besiegt? Wir haben das im Griff. Wir wissen, was wir tun können, um Menschen, die entweder daran erkranken, behandeln zu können, heilen zu können. Oder wir wissen, wie wir es von vornherein so verhindern können, dass eben diese Zellen gar nicht entarten können, sondern dass unser Immunsystem das im Griff behält. Das ist natürlich ein Riesenthema, Matthias. Und wir wollen an dieser Stelle auch nochmal betonen, wir wollen hier keinen Hokuspokus erzählen oder wollen irgendwie den Eindruck erwecken, es gibt hier irgendein Kraut, was man essen kann und dann ist der Krebs plötzlich weg. Dem ist definitiv nicht so. Aber es gibt schlaue Menschen weltweit, die natürlich an diesem Thema arbeiten und auch sehr, wie ich finde, smarte Ideen entwickelt haben, was man tun kann, um entweder das Immunsystem zu unterstützen oder eben diese Krebszellen zu überlisten. So, und da wollen wir heute mal drauf schauen, denn das ist auch klar, Krebs oder die Diagnose Krebs bedeutet nicht automatisch mehr das Todesurteil. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt natürlich auch die weltweit eingesetzten Chemotherapien oder Bestrahlungen, die auch immer besser, immer präziser werden. Denn Matthias, erklär uns einmal vielleicht diese beiden Therapien, Bestrahlung und Chemotherapie. Was ist der Grundmechanismus? Wie arbeitet man damit? Was passiert da in unserem Körper? Und warum ist es mit so heftigen Nebenwirkungen, wie man immer wieder hört, behaftet? Warum ist das aber trotzdem die momentan State-of-the-Art Behandlungsmöglichkeit bei Krebs?
State-of-the-Art im Sinne von auch, dass sie das natürlich die Vorgehensweise ist, die auch mit am besten untersucht ist. Also dementsprechend sich auch daran zu orientieren, was gibt es am besten. Und keiner würde sagen, okay, eine Chemotherapie ist super toll und bereitet viel Freude, auch aus ärztlicher Sicht definitiv nicht. Sie soll genau das erfüllen, was sie tut, nämlich Zellen zerstören und Zellen vergiften. Man spricht eigentlich immer von der Trias aus Stahl, Strahl, Chemo. Und dann ist die Frage, kann ich das einsetzen? Stahl bedeutet die operative Versorgung, bedeutet, wenn ich einen Tumor habe in einer bestimmten Region und die Frage, kann ich den komplett entfernen, ist immer die Frage, wo finden wir diesen Tumor? Also es gibt logischerweise Regionen, es gibt verschiedene Gehirntumore, die inoperabel sind, im Sinne von, dass ich da nicht drankommen kann, weil ich einfach zu viel auf dem Weg dorthin zu viel zerstören würde. Je nachdem, wann man etwas erkennt, da können wir gleich auch nochmal, wenn man über das Thema der Früherkennung schaut, welche Zeiträume sollte man nehmen, wenn das gut untersucht ist, wenn es die Früherkennung, habe ich das dann wirklich, ist auch kein hundertprozentiger Schutz, dass ich dann nichts erkenne. Aber ich habe vielleicht jetzt eine Region, dort kann ich operieren, kann es entfernen. Dann kommt das Thema der Bestrahlung, das heißt hochenergetische Strahlung, die auf diese Region gefeuert wird. Und du hast gerade gesagt, es gibt natürlich mittlerweile präzisere Techniken. Früher war das einmal drauf und natürlich viel Gewebe rundherum, das auch mit zerstört worden ist. Und heute natürlich mit Techniken, mit hochentwickelten Techniken, wo man quasi über die unterschiedlichen Gewebsschichten durchgehen kann, um dann eine bestimmte andere Region zu erreichen und sehr präzise dann auch nur Tumorzellen mit zu erreichen. All das sind natürlich grandiose Entwicklungen in der onkologischen Therapie, gar keine Frage. Und bei Chemo, was eben auch mit einer Rolle spielt, also Chemotherapie, die was schon so die Vorstellung von der Chemiekeule eben anstellt. Es gibt natürlich auch hier eine Vielzahl von Chemotherapeutika und nicht jedes ist für alles gleich einsetzbar. Aber was ist das Ziel? Ich führe ein Chemotherapeutikum dem Organismus zu, häufig eben über die Vene zugeführt, kommt also in den Blutkreislauf, zirkuliert in der Blutbahn und das gleiche Prinzip, es kommt dann in allen Körperregionen an, weil es durch den ganzen Körper eben zirkuliert, aber insbesondere auch an dem eigentlichen Tumor, an dem eigentlichen Krebs, an dem Gewebe an und fängt an, diese Zellen zu zerstören. Und die Folge, die wir in dieser Trias, dieser von Operation zu Bestrahlung zu Chemo haben, und nochmal, nicht alles ist überall gleich einsetzbar oder macht auch Sinn, aber diese drei Komponenten kennt man typischerweise. Und wir haben bei Chemotherapeutika eben eine sehr große und eine bewusste, auch zugelassene und vorhandene Nebenwirkungsbreite, die entstehen kann. Und ich verstehe den Gedankengang, dass man sich das nicht antun möchte und dass man versucht, Alternativen zu finden. Auf der wissenschaftlichen Grundlage ist das medizinisch betrachtet das, was dann auch am sinnvollsten ist, trotz der vielen Nebenwirkungen, die auftreten. Und ich würde eher hier empfehlen, was kann man komplementär oder begleitend eben tun, damit man gut durch diese Phasen durchkommt. Das können Ernährungskomponenten sein. Wir haben ein Thema, was immer wieder bei Chemotherapeutika, auch bei Bestrahlung mit auftritt, sind Schleimhautbeschwerden. Das kann im Mund-Nasen-Rachenraum sein, Schleimhaut aber logischerweise auch oder Innenhäute wie im Darmbereich eine Rolle mitspielen. Durchaus etwas, was man sich parallel mit anschauen sollte, Barrieren, die durchlässiger werden. Das sind Sachen, die man begleitend machen kann, aber es komplett zu ersetzen, dafür ist die Datenlage einfach nicht da. Gleichwohl ist ähnlich wie mein Präventivbeispiel, was ich eben sagte mit Rauchen und Helmut Schmidt. Genauso hier, es gibt diese Fälle von, ich habe es auch ohne geschafft, aber wenn wir uns das wirklich statistisch anschauen und die Überlebenswahrscheinlichkeit, auf die wird ja immer geblickt, schauen und jetzt nochmal wirklich, wir betrachten den Krebs, nicht den individuellen Patienten, und wenn wir den Krebs betrachten, dann schauen wir uns an, wie quasi der sich entwickelt mit den Medikamenten, mit der Therapie, die angesetzt wird, und wie er dann im besten Falle komplett verschwunden ist und keine Remission erzeugt, nicht metastasiert ist und dementsprechend in dieser 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit dann geschaut wird, wie hoch ist der Prozentsatz, dass man überlebt. Für Patienten, glaube ich, ein absoluter Graus, mit solchen Zahlen und sowas konfrontiert zu werden. Und nochmal, onkologisch in der Entwicklung, und wir gehen gleich gerne noch drauf ein, was es an neuen Therapien und Ansätzen da durchaus gibt und auch vielversprechenden Ansätzen gibt. Und Onkologen natürlich Experten auf ihrem Gebiet, aber natürlich Experten des Krebses und gefühlt nicht, manchmal nicht, und das möchte ich keinem der Ärzte an der Stelle vorwerfen, auf gar keinen Fall, aber natürlich mit dem Patienten auch dabei zu sein und diese individuellen Ängste mit auf zu verstehen und aufzugreifen. Deswegen ist es wichtig, sich da auch häufig in psychotherapeutische Behandlung zu begeben und diesen Teil logischerweise auch mit abzudecken. Und man nutzt hierfür aber typischerweise die psycho-onkologische Psychotherapie, um Strategien zu entwickeln, um gut da durchzukommen. Durchaus etwas, was auch eine wichtige Komponente in der Behandlung parallel mit dazu führt. Sorry, ich habe hier schon mal ein bisschen ausgeholt.
Hochspannend, Matthias, hochspannend. Bevor wir jetzt wirklich gleich den Blick auf neue Therapiemöglichkeiten und Ideen in der Wissenschaft werfen wollen, lass uns einmal noch den Schlenker in die Vergangenheit machen. Gibt es denn Krebsarten, wo du sagen kannst, die hat man mittlerweile im Griff? Die sind, ich will nicht sagen ausgerottet, aber die sind so eingedämmt, dass sie im Grunde kein Todesurteil mehr sind und dass man relativ entspannt damit umgehen kann. Ich weiß zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs bei Frauen, da gibt es mittlerweile eine Impfung. Ist das so ein Beispiel, wo man sagt, diese spezifische Art des Krebses hat man im Griff? Kannst du dazu was sagen?
Jetzt verstehe ich den Gedankengang, weil dann bewegen wir uns, wenn du darüber sprichst, eher im präventiven Bereich. So, das heißt, wir sollten alle, und nochmal, der Fokus muss nicht darauf liegen für einen selbst, ich will keinen Krebs bekommen, sondern ein positiv formuliertes Ziel, sich, ja, nennen wir es gesund, alt zu werden, ohne Erkrankung, mal ganz allgemein, dann gehören verschiedene Komponenten mit dazu, die sicherlich präventiv eine wichtige Rolle spielen. Nochmal, die Hauptrisikofaktoren habe ich eben erwähnt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, Ernährung, Alkoholkonsum, Rauchen, UV-Einstrahlung und Vorbereitung der Haut und so weiter, dann sind das durchaus Möglichkeiten, um es einzudämmen. Und du hast gerade das Beispiel genannt, es gibt die Impfung bei Gebärmutterhalskrebs, die gibt es in dem Sinne nicht, sondern gleiches Spiel, ich habe eben den Mechanismus erklärt, was passiert nochmal in den potenziell entarteten Zellen oder den Zellen, die entarten werden, dass wir aufgrund eines Triggers von außen, in dem Falle ist es häufig das humane Papillomavirus, also HPV, durch die Infektion, sexuell gerne übertragen, durch die Infektion Zellen an Gebärmutterhals entarten. Und hier gibt es die Möglichkeit der Impfung, aber natürlich nicht gegen Krebs, sondern gegen HPV. Die macht aber nur dann Sinn, wenn ich das mache, also macht nur dann Sinn, sich gegen HPV zu impfen, wenn ich das mache, bevor ich sexuell aktiv werde. Deshalb passiert das nicht mehr. Und natürlich ist jetzt in der Prophylaxeabteilung, also was kann ich tun, ab welchem Lebensalter sollte ich regelmäßige Darmspiegelungen machen, wann sollte ich, wie häufig sollte ich Hautscreenings machen, wie häufig sollte ich, und das wäre dann die gynäkologische Untersuchung, die so einen HPV-Abstrich machen, man spricht dann von dem sogenannten PAP-Test, also letztendlich ein Testverfahren, ein Abstrichverfahren, um ein gewisses Stadium zu erkennen und dementsprechend auch ein Früherkennungsanzeichen für Gebärmutterhalskrebs mit dazu zu nehmen. So, das wäre so die Ebene, wir wissen mehr präventiv. Wenn du es auf der präventiven Ebene nimmst, auf deine Frage bezogen, haben wir natürlich gar nichts im Griff, weil die Zahlen steigen. Wenn wir es auf Behandlungsebene sehen, haben wir durchaus Unterschiede bei Brustkrebserkrankungen, bei Hautkrebserkrankungen. Aber nochmal, in den Griff bekommen oder auszurotten, das ist definitiv nicht der Fall. Und dann komme ich wieder zu dieser hässlichen statistischen 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit. Also die kann sich gegebenenfalls verbessern, weil man es vielleicht in manchen Fällen mit der Früherkennung früher erkennt. Und auch bei der Früherkennung müssen wir ehrlich sein, nur weil Prophylaxe draufsteht, heißt es nicht, dass das außerordentlich gut funktioniert. Wenn man sich die Meta-Analysen zu dem Thema gerade beim Brustkrebs-Screening anschaut, sind die Zahlen sehr gering und trotzdem natürlich auch ein sehr hoher Druck für Menschen, die in diesem Präventivgedanken natürlich sich auch immer wieder mit Krebs konfrontieren. Die Techniken sind nicht wirklich angenehm und schön. Das gilt bei Brustkrebs, aber auch bei Darmspiegelung. Heißt nicht, dass man es nicht tun sollte. Es sollte mit dem Arzt besprochen werden, wann macht was wie Sinn. Und bei dem großen Thema bei Männern, Prostatakrebs beispielsweise, wo man natürlich auch über Bluttestungen, so Tumormarker, also PSA beispielsweise miterkennen kann und den Anstieg miterkennen kann, weil es wird dann eher nur produziert, wenn die Tumorzellen entartet sind. Solche Sachen, man kann da durchaus drauf schauen, um das mit zu erkennen und frühzeitig zu erkennen. Und durch die frühzeitige Erkennung habe ich gegebenenfalls den gewissen Vorsprung, damit was nicht passiert, nämlich es geht nicht nur um den Tumor, der selbst entsteht, der irgendwann sehr groß sein kann. Wir haben natürlich auf den gesamten Organismus einen enormen Einfluss. Krebszellen neigen dazu, viel Energie zu verbrauchen und strengen die Funktion ein, hemmen teilweise auch nochmal direkt das Immunsystem, also sind andere Funktionen mit eingeschränkt. Aber je länger man wartet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Krebszellen oder entartete Zellen loslösen und beispielsweise über die Blutbahn, über das lymphatische Gewebe sich im Körper verteilen können. Wir sprechen hier dann von Metastasierungen und an anderen Stellen wieder zu finden sind. Aber niemand kann 1, 2, 3 kleine einzelne Zellen nachweisen, selbst wenn ich in der Diagnostik ein sogenanntes PET-CT oder ein PET-Scan machen würde. Also letztendlich den ganzen Körper scannen würde und dann müssen es dann schon ein paar mehr Zellen sein. Das kann ich nicht sofort mit aufgreifen. Das heißt, je früher, desto besser. auch mit der Behandlung zu starten. Je früher, desto besser. All das hat natürlich eine positive Auswirkung auf diese Überlebenswahrscheinlichkeit. Und diese 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit heißt dann nicht nur, es kommt an der gleichen Stelle wieder zurück, sondern genau das ist passiert. Es ist dann doch metastasiert. Und man erkennt es erst in den Verlaufskontrollen, dass da jetzt irgendwo an einer anderen Stelle im Körper etwas aufgetaucht ist. Was dann nachweislich häufig die Zellen sind, die vom ursprünglichen Krebs stammen können. Gebärmutter, Hals, Brustkrebs und ähnliches.
Würdest du trotzdem sagen, es gibt Krebsarten, die sind schon so gut im Griff, dass sie eigentlich keine echte Gefahr mehr darstellen?
Nein.
Nein. Klare Aussage, klare Aussage. Dann lass uns, Matthias, auf die Therapiemöglichkeiten schauen, nicht die aktuellen, die es gibt. Darüber können wir gerne auch in einer gesonderten Folge mal sprechen, sondern wirklich mal, wir wollen ein bisschen auch Hoffnung machen und ein bisschen den Blick an den Horizont legen. Was gibt es in der Wissenschaft für Ideen, für Konzepte, um dieses Thema endlich radikal anzugehen und da wirklich große Fortschritte zu machen? Lass mich dir 2, 3 Gerne. Stichpunkte geben.
Gerne.
Bei uns in Deutschland kennen wir alle spätestens seit Corona, die Firma BioNTech, die an mRNA forscht und mit dem Corona-Impfstoff da weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, weil sie extrem schnell einen solchen effektiven Wirkstoff kreiert haben. Ursprünglich forscht diese Firma aber eigentlich an Krebstherapien.
Richtig.
Was heißt Krebstherapie und mRNA? Wie passt das zusammen? Was ist der wissenschaftliche Gedanke dahinter? Wie kann man Krebs mit dieser Art Technologie und Forschung bekämpfen?
Das grundsätzliche Herangehen oder die grundsätzliche Herangehensweise, sei es kommend von aus der Pharmazie oder Pharmakologie kommt oder eben auch aus der Onkologie kommt, sich eben in der Therapie nicht nur darauf zu versteifen, zu sagen, okay, wie kann ich das, was da ist, beseitigen, sondern was sind eigentlich die Mechanismen, die dann dazu führen, dass das passiert? So, ich nenne auch nur allgemeinere Aspekte, die einigen naheliegend erscheinen, aber genauer und tiefer reinzuschauen, kleinteiliger reinzuschauen, zu verstehen, warum entartet diese Zelle und warum wird es nicht gestoppt? Also wenn es doch irgendwie genetisch eingespeichert ist, dass hier ein paar Onkogene aktiv werden und dann gibt es eigentlich Tumorsuppressorgene, die ein Gleichgewicht bilden würden und ein Immunsystem, das rangehen würde und diese Zellen erkennen würden, weil auch diese entarteten Zellen haben dann Proteinstrukturen, die dann eigentlich vom Immunsystem erkannt werden würden. In dieser Denkweise und in diesen Ansätzen zu verstehen, okay, das Immunsystem spielt die zentrale Rolle, wenn wir über das Thema Krebs sprechen. Ich meine, wir sprechen auch häufig über das Immunsystem und nicht ohne Grund über die Verkettung von ein chronisch aktives Immunsystem und ein Immunsystem, das in bestimmten Teilen nicht so gut oder richtig arbeitet. Ein Teil ist überschießend, ein anderer funktioniert vielleicht nicht so gut, kann dann im längeren Verlauf durchaus dazu führen, dass dann auch Krebserkrankungen entstehen können. Und wenn wir jetzt auf das Beispiel der mRNA, und auch das wird gerne so aktuell propagiert, weil das haben wir jetzt gelernt, mRNA-Impfung gegen Krebs, das ist es logischerweise nicht, sondern es ist eine spezifische Art der Therapie, die dabei entstehen soll. Und mRNA war Messenger, RNA ist Ribonukleinsäure. Sprich, eine Botschaft, die gesendet wird, die geht nicht in den Zellkern rein, sondern geht, wenn sie geimpft ist oder appliziert ist oder injiziert ist, zu den Immunzellen hin und kann dann spezifische, und das ist diese Information, die da drin steckt, in dieser RNA, ein kodiertes Protein und sorgt dann dafür, dass an sogenannten Ribosomen dieses Protein dekodiert wird und daraus ein Eiweiß gebildet wird. Und dieses Eiweiß, und da gibt es unterschiedlich, auch hier wieder unterschiedliche Ansätze und Therapiemöglichkeiten, dass man sagen könnte, okay, diese neue Eiweißstruktur hilft dem Immunsystem beispielsweise, diese Tumorzellen zu erkennen. Oder das Immunsystem wird dadurch wieder aktiver oder kann dagegen vorgehen, weil nochmal Tumorzellen auch das Immunsystem selbst hemmen können, unterdrücken können. Und diese Hemmung des Immunsystems, nämlich diesen ursprünglichen Mechanismus, da ist eine entartete Zelle, hier gehe ich mal ran und die zerstöre ich, dieser Prozess quasi umgangen werden kann. Und da unter anderem setzt diese mRNA-Technologie an der Stelle auch mit an.
Wie weit fortgeschritten aus deiner wissenschaftlichen Tiefe, die du hast, ich weiß, du liest da sehr viel, du schaust natürlich auch, was gibt's für Studien, für Ergebnisse, wie weit fortgeschritten ist das? Also ich erinnere mich, BioNTech hat vor einigen Wochen angekündigt, dass im Jahr 2026, also nicht mehr so lange, die ersten Krebsimpfungen von BioNTech wirklich auf den Markt kommen werden. Wie groß schätzt du diesen Schritt ein und was wird dann noch in nächster Zeit kommen? Also wie stark schätzt du aus wissenschaftlicher Sicht diese mRNA-Technologie oder diesen Ansatz ein?
Also es ist ich denke auch, dass das bahnbrechend werden wird, wenn neue Forschung in diesem Bereich entstehen. Nochmal, mRNA verändert nicht das genetische Material, sondern ist quasi ein direkter Protein-Informationsübersetzer oder Information erstmal, dass das entstehen kann. Es wird immer dann publik, wenn natürlich am Ende die Datenlage, das heißt auch klinische Studien durchgeführt worden sind, wo du sagst, okay, das macht jetzt hier in der Statistik, auch hier wieder, einen nennenswerten Unterschied. Mhm. Und ich glaube, dass das, was aktuell ist, schon sehr vielversprechend ist. Führt uns aber zu einem anderen wichtigen Punkt, dass wir andere Mechanismen, kleinteiligere Mechanismen auch verstehen und dementsprechend auch viel individuellere therapeutische Ansätze treffen können. Und diese mRNA-Technologie, die natürlich im Laufe von Corona sehr bekannt geworden ist und die ein Teil der Idee eben ist, ja, wie konnte das so schnell passieren? Naja, das System wird seit 20, 25 Jahren erforscht. Es ging jetzt quasi nur über die sequenzierte Information, die wir benötigen, um die Information zu bekommen, wie so ein Spike-Protein aussehen sollte. Und das war quasi der enorme Arbeitsaufwand plus die Studien, die eben auch noch mit daran gehängt werden mussten. Mhm. Und über Effektivität und Ähnliches kann man durchaus streiten. Das wird ausreichend gestritten. Müssen wir nicht nochmal mit aufführen. Und auch über die Herangehensweise, wie dann das publik gemacht worden ist. Aber der Ursprung und der Kern, wie du richtig sagst, kommt eigentlich aus der Krebsforschung. Und da wird durchaus das auch einen passenden Ansatzpunkt bieten oder eine Technologie bieten, die deutlich effizienter auch vorgehen kann und deutlich spezifischer vorgehen kann. Weil nochmal, und wir können dann weitermachen, auch gerne bei anderen, es gibt verschiedene Immuntherapien, also nicht, dass es unbedingt dann abgelöst wird, aber der parallel dazu oder im Nachgang, dass man über Immuntherapien nachdenkt, also spezifisch das Immunsystem zu unterstützen, dass die Zellen besser arbeiten können, ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, okay, wir geben mal ein Gift rein und gucken mal, was kaputt geht und das, was bleibt, kann dann irgendwann wieder regenerieren und hoffentlich ist der Tumor dann komplett beseitigt. Mhm. Ja, das ist der enorme Unterschied und welche Auswirkungen es haben wird, wie immer mit Technologien, wird auch sein, okay, was sind dann Folgen von? Das ist ein Gedankengang, den auch viele haben. Ja, wenn ich jetzt hier anfange, mein Immunsystem so zu pushen oder so zu drücken, dann hat es ja unter Umständen auch Auswirkungen auf erstmal akut, aber auch längerfristig. Das stimmt auch bei Immuntherapien. Wenn ich das Immunsystem dazu bewegen möchte, aktiver zu arbeiten und aktiver zu sein, sind die Folge logischerweise häufig Entzündungssituationen, Fieber und so weiter, die als Nebenwirkung mit entstehen können. Und dann gibt's immer wieder den Begriff der Langzeitfolgen bei Immuntherapien, mRNA-Therapien. Ja, jetzt habe ich das gemacht, jetzt bleibt das jetzt für immer so oder ist mein Immunsystem völlig aus der Bahn geraten? Auch das wird ehrlicherweise auch weitere Studien noch mit zeigen, welche Auswirkungen das durchaus mit haben könnte. Bei dieser mRNA ist es so, es sind Proteine und wie immer im Körper werden Proteine aufgebaut und irgendwann auch wieder abgebaut. Also wenn sie nicht mehr da sind, sind sie auch dementsprechend nicht mehr vorhanden.
Okay, Matthias, mRNA habe ich verstanden, großes Potenzial, auch Deutschland als Wissenschaftsstandort auf diesem Bereich sehr weit vorne dabei. Drücken wir wirklich die Daumen, dass da der entscheidende Durchbruch auch sich bestätigen wird und dass das wirklich gut funktioniert. Lass uns mal auf andere Ideen schauen. Ich habe vor einiger Zeit gelesen von einer Forschungsgruppe, ich meine in Amerika irgendwo, es gibt ja Krebsmarker, also du kannst in den Körper Stoffe geben, um zum Beispiel, auch wenn du in einem MRT, in einem Scan bist, Krebszellen sichtbar zu machen. Mhm. Und basierend auf dieser Technik hatten die Idee und haben gesagt, wenn wir die Zellen also sichtbar machen können, wenn wir sie markieren können, können wir sie vielleicht auch dann gezielt eben nur diese markierten Zellen attackieren und zerstören. Und das machen sie wohl mit einem Ultraschall, also mit einem hochfrequenten Signal, was diese Zellen zum Vibrieren bringt, so sage ich das als Laie jetzt mal, und durch diese hohe Vibration zerplatzen die Zellen, gehen kaputt. Und wohl nur diese Krebszellen und eben nicht die gesunden Zellen. Das klingt erst einmal natürlich für mich als Laien schon ein bisschen nach Science Fiction, aber das sind Wissenschaftler, die da auch wirklich also dran glauben und auch Experimente machen und auch schon Erfolge melden. Wie schätzt du sowas ein? Kann es so radikale Ideen geben, die so einen ganz anderen Ansatz haben und da tatsächlich plötzlich einen Durchbruch bringen?
Du merkst hier, wir verfolgen den Ansatz, so spezifisch wie möglich letztendlich an den Krebszellen anzukommen, diese zu zerstören und das Gewebe rundherum so nicht mehr bestehen zu lassen. Also ich mache mal ein anderes Beispiel. Andere Medikamente würden wahrscheinlich in dem Kontext der Zulassung niemals bei so vielen starken Nebenwirkungen überhaupt bestehen können. Aber es ist eben auch die Frage der Abwägung, ne? Also es soll natürlich nicht töten oder sollte natürlich auch im besten Falle die Situation verbessern, was dann auch immer die Punkte sind, die dann gemessen werden, was Verbesserung, also Verkleinerung des Tumors und so weiter. Und je spezifischer man werden kann, je zielgerichteter man sein kann, desto spannender wird es natürlich im Rahmen der Therapie, was auch Nebenwirkungen beispielsweise mit reduzieren würde. Nochmal, die neuen Technologien sind alle aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch gar nicht so neu, weil die Gedanken genau, wahrscheinlich saßen auch vor einigen Jahrzehnten einige Menschen, Wissenschaftler dort und haben gesagt, okay, was wäre der bahnbrechende Unterschied? Ich finde einen bahnbrechenden Unterschied schon, die Perspektive zu wechseln von Blick auf den Tumor, wie kann ich den wegmachen und Hauptsache drauf, Hauptsache weg, zu, okay, lass uns verstehen, welcher Mechanismus funktioniert vielleicht nicht, welche Gene sind entartet, welche Immunzellen arbeiten nicht richtig, was fehlt, dass das Immunsystem das selbst bekämpfen kann. Das sind die bahnbrechenden Ansätze und sicherlich ist ein bahnbrechender Ansatz, und ich hatte es eben mit der Bestrahlung mit erwähnt, wo du sehr spezifisch auch etwas, einen Punkt erreichen kannst, einfach über unterschiedliche Gewebsdichten quasi dann wirklich nur den Tumor mit erreichen kannst. Das sind in der Behandlung sicherlich auch sehr spannende Strategien, die aber auch, und das ist immer bei Krebs auch ein Thema, es wird nicht die eine Impfung gegen Krebs sein, es wird nicht die eine Technik sein, sondern natürlich immer spezifisch, wo findet das Ganze statt, welche Art von Krebs ist es, was macht das Immunsystem gerade, finden wir da eine Auffälligkeit, können wir da einen therapeutischen Ansatz finden. Und das führt uns unweigerlich zu anderen technologischen Ansätzen, insbesondere aus der Gentechnik, wo man eben versucht, spezielle, auch hier wieder im Bereich der T-Zellen beispielsweise, Antigenrezeptor, Eiweiße bilden zu lassen, dass der Krebs erkannt werden kann und zerstört werden kann. Es gibt im Hinblick auf die sogenannte epigenetische Therapie Ansätze, das Abspielen der Gene mit zu beeinflussen. Ne? Also wenn das eine mutiert ist, könnte man das dann vielleicht wieder irgendwie auch stoppen oder könnte man irgendwas anderes aktivieren, um dagegen vorzugehen. Also da passiert schon sehr viel. Nochmal, es wird nicht das eine gegen alle sein. Eine große Errungenschaft wird es sehr wahrscheinlich sein, grundsätzlich in der Medizin, wenn wir über Individualisierung und Personalisierung auch von Medikamenten sprechen und was da noch möglich sein wird, wo sich das auch hinentwickeln wird. Das heißt, ein sehr spezifisches Präparat aus der Gentechnik quasi heraus, was nur für eine einzelne Person eben auch wirklich geeignet ist, um diesen spezifischen Krebs zu behandeln. Und nochmal auf Ebene, das hilft aktuell keinem einzigen Patienten, aber auf Ebene des veränderten Blickwinkels ist es schon herausragend, was im Bereich der Krebstherapie letztendlich für Ansätze gefunden worden sind.
Mhm. Lass uns mal noch ein paar Ideen zumindest einmal abklopfen. Es ist so komplex, es gibt so viele Therapien und so viele Herangehensweisen, aber was man immer wieder mal hört oder liest, also Nanopartikel habe ich gehört, ja, dass man, ich weiß, es gibt bei uns in Hessen gibt's junge Wissenschaftler, die auch vor einiger Zeit ausgezeichnet wurden, die einen nanoverkapselten Wirkstoff entwickelt haben, der Krebszellen anreichert und dann durch eine Lichttherapie wohl aktiviert wird. Mhm. Und dann ist es wohl so, dass die Immunzellen in unserem Körper lernen, diese Zellen zu beseitigen. Ja, also auch da im Grunde wieder eine ähnliche Herangehensweise, wie du es auch schon beschrieben hast. Mhm. Aber wie ist es zum Beispiel auch das Thema künstliche Intelligenz? Wird es da durch KI neue Ideen geben, neue Herangehensweisen geben, neue Datenanalysen geben, die plötzlich andere Möglichkeiten aufweisen? Weißt du, gibt es da irgendwo Ansätze, die Hoffnung machen?
Ja, also KI wird durchaus in verschiedenen Bereichen, wie in sehr vielen auch anderen Lebensbereichen Einfluss halten. Und wird ja auch schon bereits an unterschiedlichen Punkten eingesetzt. Also ein Thema, wo KI durchaus jetzt auch schon eingesetzt wird, ist das Thema, wenn wir im Bereich der Prophylaxe unterwegs sind und der Diagnosestellung. Das heißt, Bildgebung und bildgebende Verfahren und nochmal ein bildgebendes Verfahren, radiologisches Verfahren, Röntgen, MRT, CT, PET-Scan, was es dann auch immer sein mag, braucht immer im Anschluss eine Bildinterpretation. Und die wird natürlich auch besser, aber wer sich noch an den Schulunterricht von früher erinnert, weiß, dass die Bildinterpretation auch relativ offen sein kann. Und die Frage ist, treffe ich das zu 100%? Also ich möchte jetzt nicht die Bildinterpretation aus dem Kunstunterricht damit vergleichen, aber der Grundgedanke, dass ein Mensch natürlich eine gewisse Erfahrung hat und Bilder gesehen hat und das einschätzen kann und KI auf viel höheren Datensätzen natürlich viel präziser auch Krebsfrühstadien erkennen können und präzisere Diagnosen stellen können. Und ehrlicherweise ist die Entwicklung in dem Bereich auch so, dass sie schon besser sind als sehr erfahrene, etablierte Ärzte in diesem Bereich. Das ist ein Punkt, den darf man durchaus nicht außer Acht lassen. Aber auch wenn mit Hinblick auf das Thema der Therapien und des Therapieangebotes. Also ich habe eben gesagt, dass es individueller oder personalisierter Medizin sein wird. Es wird sehr spezifisch angepasst sein. Dafür brauche ich genomische Analysen, epigenomische Analysen, proteomische Analysen und so weiter und so fort. Das sind enorme Datensätze. Und da kann natürlich bei der Entwicklung dieser personalisierten Behandlungsansätze KI durchaus eine wichtige Rolle dabei spielen. Hinzu auch im Bereich der Therapieplanung und Optimierung und im Hinblick auf Therapieüberwachung und Prognose wird KI durchaus eine wichtige Säule dabei sein, vielleicht auch die wichtige Säule dabei sein. Und dementsprechend steckt da, glaube ich, auch viel Hoffnung nochmal drin.
Matthias, lass uns auch mit Blick auf die Uhr hier einen Cut machen. Ich glaube, das Thema ist so gewaltig, wir werden noch mehrmals darüber sprechen. Lass uns vielleicht auch mal schauen, was jetzt in der Sprechstunde heute in einer Woche von euch aus der Community an Fragen dazu kommt. Wo wollt ihr mehr erfahren? Geht es euch eher um präventive Möglichkeiten, das Risiko an Krebs zu erkranken, zu verringern? Geht es darum, was kann ich begleitend zu den klassischen Therapien tun, um meinem Körper zu unterstützen, den Krebs zu bekämpfen? Wollt ihr mehr über künftige Technologien erfahren? Wollt ihr Infos haben zu spezifischen Krebsarten? Schreibt uns, kontaktiert uns über Instagram, Facebook, schickt uns Nachrichten über artgerecht.com. Wir werden eure ganz persönlichen Fragen rund um das Thema Krebs heute in einer Woche hier in der Health Nerds Sprechstunde beantworten. Und wir halten uns einfach mal offen. Vielleicht, Matthias, machen wir in 14 Tagen schon die nächste Krebsfolge. Und betrachten das Thema weiter oder wir melden uns dazu in einem halben Jahr nochmal. Wir schauen einfach mal, wir lassen das mal offen. Es ist ein gewaltiges Thema und ich bin sicher, es betrifft leider viele, viele Menschen. Und wenn wir euch da helfen können, wenn wir da Antworten liefern können, vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, freut uns das sehr. Und ich bin gespannt, was von euch für Fragen zu diesem Thema kommen. Matthias, vielen herzlichen Dank. Es war hochspannend, wirklich also sehr augenöffnend in vielen Bereichen und ich bin sicher, es gab auch bei euch den ein oder anderen Aha-Moment und wir freuen uns, wenn wir euch nächste Woche wieder hören. Bis dahin, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.